Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei mir zu Gast sind heute Dr. Gudrun Litz und Herr Professor Michael Wettengel. Unser Thema heute, das Stadtarchiv Ulm, auch Haus der Stadtgeschichte genannt. Wir werden so ein bisschen in die Geschichte blicken, wir werden auch gegenwärtige Themen behandeln und natürlich auch so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Nächstes Jahr, da stehen ganz interessante Dinge an. Hallo erstmal.
Hallo. Hallo.
Wir beginnen wie immer mit einer Vorstellungsrunde. Ich weiß jetzt nicht, wer möchte denn beginnen? Ja, okay. Also Herr Professor Wettengel.
Ja, mein Name ist Michael Wettengel. Ich bin seit 2002 der Leiter des Stadtarchivs und war ursprünglich beim Bundesarchiv gewesen, habe Geschichte studiert, in Geschichte auch meine Doktorarbeit geschrieben und habe dann eine Archivausbildung als Archivar gehabt. Und wie gesagt, erst beim Bundesarchiv gewesen und dann seit 2002 hier im Stadtarchiv Ulm.
Bundesarchiv, wo ist denn das?
Das Bundesarchiv hat seine Hauptdienststelle in Koblenz.
Ach,
und
hab ich's richtig
hat hingehört. Dann Dependancen in Freiburg, das Militärarchiv, und in Berlin, dort sind das DDR-Archiv und das Reichsarchiv.
Und Sie waren in Koblenz?
Ich war in Koblenz, ja.
Wo haben Sie studiert? Das interessiert.
In Hamburg habe ich studiert. Und dann jetzt habe ich seit 2004 einen Lehrauftrag an der Uni Tübingen und dort auch die Professur bekommen.
Ah ja. Und ja, wie kommt man denn eigentlich, also klar, man studiert Geschichte, denke ich mal, das wird so der übliche Weg sein, aber wie haben Sie sich denn eigentlich entschieden, dann ausgerechnet Archivar zu werden?
Naja, man muss natürlich sich irgendwann mal auch Gedanken machen, dass man vielleicht Geld verdienen möchte. Das Geschichtsstudium ist schön, aber irgendwann muss es irgendwie weitergehen und da ist halt, sind Archive ein Tätigkeitsfeld für Historikerinnen und Historiker. Und das Nadelöhr ist sozusagen, einen Referendarsplatz zu bekommen. Das ist also ein Referendariat, ganz ähnlich wie auch in der Schule. Und da sind die Hürden relativ hoch. Das ist das Problem sozusagen. Aber wenn man mal drin ist und die Ausbildung schafft, dann hat man eigentlich eine sichere Berufsperspektive.
Letzte Frage noch zu Ihrer Ausbildung, das Thema der Doktorarbeit. Ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch.
Gerne. Ich habe über die 48er-Revolution gearbeitet und zwar im Zentrum der Revolution in Frankfurt und in den hessischen Staaten. Und da speziell eben Parteien untersucht, Entstehung von Parteien, die Anfänge aus Vereinen, deren Aktivitäten während der Revolutionszeit und deren Weiterbestehen dann.
Frau Dr. Litz, wie war es bei Ihnen?
Genau, ich habe auch Geschichte studiert, Kunstgeschichte, Buchwissenschaft, Kirchengeschichte in Erlangen, Berlin und in Göttingen promoviert und bin sozusagen Quereinsteiger im Archiv, war lange dann an der Universität Erlangen und in Jena, habe an Forschungsprojekten gearbeitet, Editionen oder Flugschriftenprojekten und bin dann 2007 nach Ulm gekommen, weil ich einen thematischen Bezug hier hatte. In meiner Doktorarbeit habe ich über die Bilderfrage, also den Umgang mit den religiösen Kunstwerken in der Reformationszeit hier im schwäbischen Raum gearbeitet, kannte das Ulmer Archiv und kam ebenso nach Ulm.
So Stellen, die sind da ganz regulär irgendwo in der Zeitung, Zeit oder Welt oder wo ausgeschrieben?
Genau.
Genau.
Und so haben Sie sich dann beworben?
Ja.
Genau.
Ja gut, ich würde sagen, jetzt kommen wir so mal ein bisschen auf das Hauptthema, das Stadtarchiv selbst. Was mich jetzt natürlich zuerst interessiert, die Geschichte. Letztes Jahr, das habe ich gelesen, beziehungsweise wusste das noch so, hat das Stadtarchiv ja 500-jähriges Jubiläum gehabt, also ganz schön alt. Wie ist denn das entstanden?
Ja, das war im Jahr 1515, also jetzt 501 Jahre her. Da hat der Rat der Stadt ein Problem mit seinen Urkunden und seinen wichtigen Dokumenten gehabt, seinem Archiv. Er hat schlicht nichts mehr wiedergefunden.
Das kenne ich.
Und dieses sehr nachvollziehbare Erlebnis führt halt dazu, dass man dann verschiedenste Dinge ausprobiert hat. Also es ging über Jahre hinweg. Man hat erst eine Kommission eingesetzt, eine Arbeitsgruppe. Das hat zu allem nichts geführt, sodass dann schließlich man sich 1515, und bei Schwaben können Sie sich das vorstellen, es ist schon, die müssen sich dazu durchringen, jemanden einzustellen, der sich speziell mit diesem Archiv beschäftigt und das erschließt und eben mit einem richtigen Findbehelf so strukturiert, dass man auch was wiederfindet. Und das ist damals passiert, und man kennt den Namen dieses ersten Archivars, ein gewisser Peter Mann. Wir wissen auch, wie viel Geld er bekommen hat und all diesen schönen Details.
Auch das ist archiviert.
Auch das. Und wir wissen sogar, dass es wahrscheinlich um seine Honorierung eine gewisse Diskussion gab. Mhm. Weil der Betrag ist korrigiert. Mhm. Im Ratsprotokoll.
Ja, hoffentlich
bis zuletzt,
nach oben. Hoffentlich nach oben.
Bis zuletzt muss es wirklich da hochhergegangen sein.
Aber er war ja wohl erfolgreich.
Er war erfolgreich in 3 Jahren. Ne? 3 Jahren war es gewesen, hat er dann das Findmittel schon vorgelegt. Also es ging relativ schnell.
Findmittel, habe ich das jetzt richtig akustisch gehört?
Ja, man könnte es auch Repertorium nennen. Es ist ganz einfach sozusagen, dass man jedem Band eine Nummer zuweist, an jedem Band erstmal beschreibt, was drin ist, oder jedes Dokument, jede Urkunde, und dann eine Nummer zuschreibt, praktisch unter der sie gefunden werden kann. Ja, früher waren es Lokaturen, das heißt also klare Hinweise, in der und der Lade findet man das, sozusagen unter der und der Nummer.
Ich finde den Begriff so schön.
Ja, ich habe es jetzt mal so benannt. Es gibt auch andere Begriffe dafür, Repertorien oder Ähnliches. Aber ich finde, Findmittel, das sagt es eigentlich, ja, worum es geht.
Mhm. Wie ist denn dann weitergegangen? Also in 3 Jahren hat er diese ganzen Findmittelsachen angelegt. Die Stadtverwaltung, die Räte haben ihr Zeug wiedergefunden. Und gab es dann noch weitere Besonderheiten? Ist das dann gewachsen und solche Dinge?
Ja, Archive haben die Eigenschaft zu wachsen. Das ist das eine. Und das andere ist, das Archiv hat gewisse Missstände gehabt. Ja? Weil es gab eben die Räte, nur die Räte eben und die wichtigen Persönlichkeiten der Stadt hatten Zugang zu dem Archiv. Nur das Problem ist, wenn sie jedem den Zugang ermöglichen, auch die von diesen wichtigen Leuten, ja, Mai, dann nehmen sie mal Sachen mit nach Hause und Ähnliches. Oder sie legen es nicht wieder richtig zurück, wo sie es herhaben. Es hat sich dann erwiesen, dass man eine Ordnung braucht, ja, schriftlich, was die dürfen oder was sie nicht dürfen. Und das muss von ganz oben sozusagen abgesegnet werden, weil sich jeder natürlich unheimlich wichtig vorkommt. Und diese Person, also der Archivar, muss die Möglichkeit haben, denen auf die Finger zu gucken und zu sagen, stopp, hier wird zum Beispiel aus dem Archiv nichts entnommen. Ihr dürft es einsehen, aber ihr müsst es wieder zurückgeben und ich lege es wieder zurück. Zum Beispiel, so eine Ordnung ist einfach wichtig.
Frau Dr. Litz, wie ist denn das heute mit dem Zugang geregelt?
Seit Napoleon sind die Archive dann öffentlich geworden und heute gibt es Regelungen, die getroffen werden. Es gibt eine Benutzerordnung und es gibt intern für uns in der Stadtverwaltung einen Aktenplan, nachdem eigentlich das abgelegt wird. Also ist eigentlich durchgeordnet und so ist das nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern natürlich auf Landes- und Bundesebene auch geregelt für die Archive. Und in diesen Ordnungen wird genau festgelegt, was dann so ist. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel zu uns kommen möchten und nach einer bestimmten Person oder einer Sache dann suchen möchten, dann kommen Sie einfach zu uns in den Lesesaal, der ist jeden Tag geöffnet, und stellen da Ihre Frage und dann zeigt man Ihnen eben diese Findmittel, wie Sie dann weiterkommen und in unseren Beständen zu der Person oder zu der Sache dann was finden.
Ja, ich kann mich so ganz dunkel erinnern. Ich habe 1999, also schon ein paar Jahre, dann Internetradio gemacht und da war ja Sonnenfinsternis. Und dann habe ich die Schülerin beauftragt, sie sollen sich doch mal mit dem Stadtarchiv in Verbindung setzen. Und dann sind wir da zusammen hingegangen und ich weiß nicht, irgendein älterer Herr, der Name ist mir jetzt entfallen.
Das war sicher mein Vorgänger, Dr. Weik.
Ja, jetzt stimmt, genau der Name jetzt, der Name ist.
Hoffentlich hört er jetzt zu.
Ja, er lebt noch.
Ja, ja.
Es
war
ist
eben
doch,
noch da.
Das ist doch schön. Ja, der hat es dann gefunden und wir konnten überhaupt nichts lesen. Also wenn man dieser Schriften unkundig ist. Er hat es dann für uns vorgelesen und ich kann mich noch erinnern, das war sehr, sehr schön. Also so mit seiner, also damals, es hat sich so ein bisschen brüchig angehört, die Stimme. Also ich fand es total toll und am Ende war der Satz in dem Bericht, Gott sei uns Sünder gnädig.
Ja. Das war sicher die Sonnenfinsternis von Bachmeier, einem Geistlichen, der eben auch viel sich naturwissenschaftlich interessiert hat und kartiert hat. Und von ihm haben wir mehrere Beispiele eben, wo er Sonnenfinsternisse im 17. Jahrhundert festgehalten hat.
Ja, und die war in Ulm. Und ich kann mich noch erinnern, das hat damals der Deutschlandfunk für die lange Nacht der Sonnenfinsternis den Beitrag übernommen. War man natürlich auch stolz drauf. Okay, also ganze Menge Aufgaben und heutzutage ist es nicht mehr so schwierig. Also können nicht nur die Großkopferten, sondern eigentlich jeder, der Interesse an Stadtgeschichte, irgendwelche Anliegen hat, der kann dann zu Ihnen kommen.
Ja. Genau, und das ganz Wichtige dabei ist, das ist gesetzlich auch festgelegt, dass dieser Zugang offen ist für alle.
Ist das immer noch im Weinhof?
Immer noch, ja. Da haben wir unsere Hauptdienststelle. Die modernen Akten, also die großen Aktenmassen, sagen wir ab der Nachkriegszeit, die sind in der Pionierkaserne. Dort haben wir eine Dependance.
Also da, wo auch das HFG-Archiv ist.
Genau dort.
Okay. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein kleines bisschen Musik und dann tun wir noch ein bisschen bis zur Gegenwart in der Geschichte graben und dann geht es natürlich auch um aktuelle Dinge. Das Haus der Stadtgeschichte, das Stadtarchiv, das ist das Thema unserer heutigen Plattform. Und für alle, die etwas zu spät eingeschaltet haben, bei uns zu Gast Frau Dr. Gudrun Litz und Herr Professor Dr. Michael Wettengel. Der Herr Professor Wettengel ist der Leiter des Stadtarchivs und die Frau Dr. Litz, Sie sind für die Altbestände zuständig.
Ganz genau. Ich bewahre... Ich kümmere mich um den historischen Altbestand der sogenannten Reichsstadtzeit. Ulm war bis 1802 Reichsstadt, dann nur 8 Jahre bayerisch kurz und dann seit 1810 dann württembergische Stadt.
Ich habe es vor der Musik erwähnt, dass ich mal mit Schülerinnen und Schülern bei Ihnen im Stadtarchiv war. Kommen eigentlich heute in dieser modernen Internetzeit, wo alles mit Wikipedia oder sonst, kommen da immer noch Leute zu Ihnen? Also Schülerinnen und Schüler?
Schülerinnen und Schüler kommen immer noch mit ihren Lehrern. Das hängt eben auch davon ab, dass die Lehrer mit ihnen kommen. Sie können aber auch Anfragen einfach an uns schicken. Oder es gibt Workshops zu bestimmten Themen, die wir dann anbieten. Und wir haben einen Arbeitskreis Schule und Archiv. Im Archiv mit Archivaren und mit Lehrern und da stellen wir Materialien für den Geschichtsunterricht zur Verfügung und das ist dann im Internet abrufbar. Ulmer Geschichte im Netz heißt diese Seite und da kann man eben diese Sachen auch einfach in der Schule runterladen und damit arbeiten.
Jetzt haben Sie das Thema Informatik, Datenverarbeitung angesprochen. Welche Rolle spielt das heutzutage, das Ganze? Ich meine, es gibt ja sehr viele Dinge, die man vielleicht jetzt datenverarbeitungsmäßig erfasst. Heutzutage entstehen ja auch laufend Daten, die müssen ja eventuell auch gesammelt werden.
Ja, also die Informatik spielt für uns halt eine mehrfache Rolle. Erstmal sind unsere Findmittel, die wie ich es vorhin genannt habe, sind heutzutage Datenbanken. Ja, wir geben das also in Datenbanken ein. Wir nutzen also Datenbanken für die Recherche. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass das, was wir früher als Pergament oder als Papier bekommen haben, jetzt auch in elektronischer Form bei uns anläuft. Das sind Registerdaten zum Beispiel, die dann auch relevant sein können, eben für die Archivierung, wenn es zum Beispiel Personenstandsregister sind, die also wirklich Auskunft geben über individuelle Personen, wo man dann also in 100 Jahren in diesen Registern vielleicht seinen Vorfahren suchen möchte. Und diese Daten müssen ebenfalls archiviert werden dann.
Wie ist das eigentlich? Werden, sagen wir mal, so alte, also so alte Urkunden, sowas, wird das irgendwie gescannt, abfotografiert? Was wird denn da mit denen gemacht?
Wir scannen dann, wenn zum Beispiel die aus Gründen der Zugänglichmachung, das heißt also, weil es einfach über das Internet dann besser greifbar sind, Urkunden, oder wenn die Unterlagen eben auf die Art und Weise auch nochmal zusätzlich gesichert werden, wenn wir sagen, okay, wir können diese alten Dokumente nicht mehr vorlegen, weil die schon in so einem fragilen Zustand sind. Also ist es besser, wir digitalisieren das und legen nur das Digitalisat zum Beispiel vor. Mhm. Das können die Gründe sein. Wir planen ein großes Projekt jetzt auch zur Urkundendigitalisierung, wobei das dann wirklich projektweise durchgezogen werden muss, weil es einfach so viele sind.
Mhm. Wie ist denn das mit der Datensicherung?
Die Datensicherung, die läuft bei uns natürlich über unser städtische IT, die diese Datensicherung übernimmt, und über das kommunale Rechenzentrum, also die KIRO, die das dann in unserem Auftrag, im Auftrag der Stadt Ulm übernimmt, sodass wir von daher relativ sicher sind, dass wir auch künftig auf die Daten noch zugreifen können.
Nicht, dass da jemand alles verschlüsselt und sie müssen dann Lösegeld zahlen, was da immer so unschöne Sachen.
Ja, früher war das einfacher. Ja. Bei analogen Medien, da hat man sein Papier gehabt und das war sicher. Das ist bei der digitalen Archivierung sicherlich alles ein bisschen komplexer. Man muss dann auf Normformate auch übergehen und hoffen, dass die eben dauerhaft wirklich lesbar sind. Also es sieht man ja bei dem Wandel auch der Speichermedien, ja, von Lochkarten über Magnetbänder, Magnetplatten, was es alles gegeben hat und was heute definitiv nur noch mit großen Schwierigkeiten lesbar ist.
Ich kenne sogar noch Lochstreifen.
Richtig, Lochstreifen gab es auch, und ich habe mein allererstes Programm früher an der Uni Hamburg auf Lochkarten geschrieben.
Und wem hat den Kasten runtergeschmissen?
Naja, das war am Institut für Informatik, also das war von daher schon kein Problem, aber...
Jetzt habe ich in meinem Spickzettel gelesen, sowas habe ich ja auch, dass Sie auch Ausstellungen machen.
Ja, wir haben einmal eine Dauerausstellung in Spörhaus stehen. Das ist über die Ulmer Stadtgeschichte von den Anfängen bis heute als Rundgang konzipiert. Eintritt kostenlos. Das heißt also, jeder und jede, die ihren Besuchern und Besucherinnen zeigen will, wie das mit der Ulmer Geschichte ist und das vielleicht so auf die Kürze zeigen will, es regnet, es ist ein Wochenende, soll kommen, kann in unsere Dauerausstellung rein und kann es dort zeigen. Mit ein paar schön ausgewählten Exponaten. Wir haben auch Filme dort, die man sich angucken kann. Das andere sind unsere Wechselausstellungen. Und da haben wir einmal die Wechselausstellung jetzt aktuell, die eröffnet wird am 25. August mit Verdi zusammen zur Geschichte des Buchdrucks. Und im nächsten Jahr dann über die Geschichte der Reformation, 500 Jahre Reformation.
kleine Zwischenfrage. Was ist eigentlich das älteste Archivstück, das die, das Stadtarchiv
also hat? Wir haben Fragmente aus dem 9. Jahrhundert. Ja, das sind liturgische Handschriften. Das nur fragmentarisch, aber immerhin.
Immerhin, ja, das ist rund 1100 Jahre.
So ist es.
Das ist ganz schön.
Die Stadt Ulm ist ja mehr als 1150 Jahren, im Jahr 854, zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Also fast so alt sind auch unsere ältesten Dokumente.
Ja, jetzt nochmal was zu dem Buchdruck. Wann ist denn der entstanden? Ich habe nur so Gutenberg im Kopf, aber die Jahreszahl nicht mehr. Irgendwas 1600, irgendwas?
Ja, ein bisschen früher schon. Gutenberg, so um 1450 werden die ersten Drucke, die sogenannten Inkunabeln, eben die Wiegendrucke, die in dieser Vorzeit des richtigen Buchdrucks dann geschaffen wurden, in Mainz und in Straßburg. Und dann die Drucke bis 1500 nennt man eben Inkunabeln und über diese Anfänge und dann die weitere Entwicklung wird diese Ausstellung von Verdi, glaube ich, dann gehen bis heute zum Handwerk.
Da geht es vor allen Dingen auch um die Organisation der Buchdrucker.
Genau.
Buchdrucker hatten ja mit die erste gewerkschaftliche Organisation gehabt. Geht zurück auf das Jahr 1848, auch wieder in Mainz. Mhm. Haben sie natürlich Bezug genommen auf die Ursprünge des Buchdrucks. Haben sich zuerst mal Buchdrucker praktisch gewerkschaftlich, eine Art Gewerkschaft organisiert. Und dann ist natürlich für Verdi auch wichtig, diese gewerkschaftliche Organisation von den Druckern.
Mhm. Wann war das jetzt nochmal?
1848.
Also genau in dem Revolutionsjahr.
Ja. Mai 1848.
Habe ich also richtig gehört.
Ja, ja,
deswegen
genau.
Wollte ich nochmal nachfragen. Nee, Moment.
Oktober 1848 haben sie das, glaube ich, dort.
Ja, aber um den Dreh hing alles wohl doch schon ein bisschen damit zusammen, das Ganze. Ja, dann würde ich sagen, ein kleines Päuschen und dann, Sie haben es ja schon ein bisschen erwähnt, geht es nachher um das Lutherjahr, um die ganzen Dinge, die Aktivitäten, die das Stadtarchiv in Zusammenhang mit Martin Luther und der Reformation in Ulm, alles, was Sie da machen. Nächstes Jahr, da jährt sich zum 500. Mal der Thesenanschlag von Martin Luther an der, ja, was ist es eigentlich für eine Kirche in Wittenberg?
War Schlosskirche.
Schlosskirche in Wittenberg, also der Beginn der Reformation in Deutschland. Und da hat das Stadtarchiv Ulm eine ganze Menge Sachen vor. Wer möchte anfangen in der ganzen Vielfalt?
Ja, dann fange ich mal an. Also wir planen zusammen mit der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde und der Universität Tübingen einige Veranstaltungen, Events, Ausstellungen und so weiter, die uns praktisch von Reformationstag 2016 werden wir beginnen im Münster mit dem Eröffnungsgottesdienst und am Reformationstag 2017 dann beenden und in vielen Veranstaltungen auf dieses Thema dann eben hinweisen.
Ja. Und ja, jetzt welche Veranstaltungen sind es denn dann im Einzelnen?
Also jetzt am Reformationstag 2016 wird Professor Volker Lepin von der Universität Tübingen den Eröffnungsgottesdienst hier halten mit einer Predigt zum Reformationsjahr. Er ist eben einer der wichtigsten Reformationshistoriker der Bundesrepublik und er wird diese Predigt dann halten und an seinem Institut in Tübingen für Spätmittelalter und Reformation entsteht jetzt eine Arbeit zur Ulmer Reformationsgeschichte in der Zeit zwischen 1531 und 1548. Diese Epoche haben wir jetzt genannt vielstimmige Reformation, weil es in Ulm eben zwar gab auch hier Luther den Anstoß für die evangelische Bewegung, aber es waren sehr viele verschiedene evangelische Richtungen vertreten in der Stadt und Frau Susanne Schenk wird diese Zeit eben untersuchen und das wird auch der Schwerpunkt einer wissenschaftlichen Tagung sein, die wir dann hier im Mai veranstalten werden im Stadthaus und im Haus der Begegnung mit internationalen Fachleuten, die sich eben mit diesen verschiedenen Richtungen in Ulm beschäftigen werden. Das ist ein Schwerpunkt von uns, also diese Tagung im Mai. Und eine andere Tagung wird mehr für die Öffentlichkeit dann sein. Also die Tagung ist zwar auch öffentlich, kann jeder gerne zu den Vorträgen kommen und lauschen. Und dann wird Ende Juli eine Ausstellung eröffnet werden, die hier an verschiedenen Orten im Stadtgebiet dann zu sehen sein wird. Außenstelen und Innenräume werden genutzt. Natürlich das Ulmer Münster, das nicht mehr vorhandene Franziskanerkloster, an dessen Stelle jetzt eben das Stadthaus steht. Da werden dann Stelen davor stehen, Haus der Begegnung, Ulmer Museum, Haus der Stadtgeschichte, da werden die Archivalien, die berühmten Reformationsakten aus den Quellen, die wir jetzt schöpfen, eben gezeigt werden. Das Wengenstift wird mit einbezogen für die Altgläubigen, die natürlich auch noch in der Stadt waren. Und im Münster wird im März eine Ausstellung Luther und die Juden zu sehen sein, die EKD gemacht hat und die eben die Münstergemeinde nach Ulm geholt hat. Und auch die Pfarrer und Pfarrerinnen Ulms des Dekanats haben mehrere Veranstaltungen jetzt geplant, von Führungen natürlich über Kirchenmusik, über Predigtreihen, die dann eben zu bestimmten Zeiten dann eben veranstaltet werden.
Das ist ja wahnsinnig viel.
Und dann kommt noch die Vortragsreihe von der VH Ulm, die auch in Abstimmung mit uns diese Vortragsreihe durchführt. Zeitraum ist, glaube ich,
Herbst dann Herbst auch parallel auch, zur Ausstellung.
Parallel zur Ausstellung, genau, ja. Das ist damit verknüpft. Und dann haben wir noch eine Podiumsdiskussion zum Thema interreligiöser Dialog. Also es wird dann aktuell auch gewendet hin eben das Verhältnis zwischen den Glaubensgemeinschaften. Wo Bedford Strom und Kardinal Koch aus Rom kommen werden. Also es ist einiges an Veranstaltungen. Wir versuchen das gerade sozusagen für uns auch gemeinsam zusammenzustellen und dann eben im Internet auch zu präsentieren.
Was mir jetzt gerade so einfällt, wenn Sie das da so sagen, die verschiedenen Strömungen und alles, man redet doch eigentlich immer von der evangelischen Kirche, aber so wie ich das jetzt raushöre, so gibt es die gar nicht oder sind viele Strömungen, wie muss ich das verstehen?
Ja, also die evangelische Kirche gibt es von der Bezeichnung her schon so, aber in dieser evangelischen Kirche Deutschland zum Beispiel sind ganz viele verschiedene Richtungen eben integriert und deswegen nennen die sich auch Vereinigte Evangelische Kirchen, die VELCT sozusagen, und in Europa ist dann nochmal eine Dimension weiter, wenn wir nur zu unserem Nachbarn gehen in die Schweiz, da haben wir auch evangelische Christen, aber die sind mehr ihrer oberdeutsch-zwinglianischen, kalvinistischen Richtung verrichtet, je nachdem wo sie gerade sind. In der Schweiz haben sie da auch viele verschiedene Richtungen und genau das prägte eben auch die Ulmer Frühzeit der Reformation, also die 30er, 40er Jahre, bis es dann in der konfessionellen Phase in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mehr auf das Luthertum dann hingerichtet wird. Aber wirklich lutherisch ist Ulm eigentlich erst im frühen 17. Jahrhundert unter Konrad Dietrich.
Wie kam es denn eigentlich dazu? Also, dass die Ulmer sich jetzt für die, ich nenne es jetzt mal, die lutherische Lehre entschieden haben.
Ja, das war auch eine Folge dieses Buchdrucks, den wir eben schon mal thematisiert hatten. Also Luther, ob er seine Thesen wirklich an die Tür in Wittenberg angeschlagen hat, der Schlosskirche, sei mal dahingestellt, aber er hat jedenfalls diese Thesen gegen das Ablasswesen veröffentlicht. Und das war eine Form der spätmittelalterlichen Frömmigkeit, um sich von seinen zeitlichen Sündenstrafen sozusagen loszukaufen, also die man auf Erden oder im Fegefeuer abbüßen konnte. Und das war ein sehr beliebtes Mittel auch der Amtskirche, gegen den es eben den Protest gab, den Luther dann in 95 Thesen formuliert hat. Daraufhin hat er natürlich ziemlich viel Ärger mit seiner Amtskirche gekriegt. Er war ja selber eben Augustinermönch und eben Professor an der Theologie in der neuen Universität Wittenberg. Und ab 1517 veröffentlicht er dann auch seine anderen großen reformatorischen Schriften von der Freiheit eines Christenmenschen und sonstige. Und die waren sehr beliebt und wurden wahnsinnig oft gedruckt und verbreitet. Und so kamen diese Schriften auch nach Ulm und fanden hier eben auch viele Anhänger, vor allem von zwei Mönchen im Franziskanerkloster, also dem heutigen Stadthaus, da waren die zu Hause. Eberlin von Günzburg und Heinrich von Kettenbach waren zwei starke Luther-Fans dann. Aber auch unter den Laien, also der Stadtarzt Wolfgang Reichert, der Humanist zu dieser Zeit hier in Ulm, Stadtarzt, der hat auch diese Schriften gesammelt, gelesen, rezipiert, sogar mit Luther brieflich Kontakt gehabt. Er lobte ihn da als den zweiten Elias, war ein großer Luther-Begeisterter und so wurden diese Ideen Luthers sozusagen dann auch hier verbreitet.
Aber den Ulmern hat man jetzt den Glauben, sage ich jetzt mal, oder den neuen Glauben. Im Oberschwäbischen gibt es ja so einen unschönen Begriff, die haben ja immer von der Wirschgläubige. Nicht so die alte. Ich kenne den Ausdruck. Ich kenne ein paar Leute von da unten und da sind immer die nicht so schön wie die Evangelen von den anderen, die Altgläubige, sondern nicht die Neugläubige, das war dann der schmeichelhafte Name und nicht so schmeichelhafte Fischgläubige. Aber das nur am Rande. Ja, aber den hat man die ja nicht aufgezwungen, diese
Nein.
Entscheidung.
Nein, gar nicht aufgezwungen. Man hat der Ulmer Rat als die Obrigkeit war sogar sehr, sehr vorsichtig mit diesen neuen Ideen, denn man war ja schließlich Reichsstadt und der oberste Stadtherr war immer noch der Kaiser und in dem Fall so ab 1519, nachdem Kaiser Maximilian gestorben war, war das Karl der V. und der war jetzt nicht gerade als ein Freund des Protestantismus bekannt, bekämpfte eben die neue Lehre sehr stark und man musste praktisch einen Spagat machen zwischen dieser altgläubigen Obrigkeit, die man selber noch hatte, in Form des deutschen Königs und Kaisers und eben der evangelischen Bewegung, die hier immer mehr Anhänger fand. Und dieser Spagat kennzeichnet so die 1520er Jahre. Da wechselt es mal immer hin und her. Luthers Lehre war mit dem Augsburger Reichstag, auf dem er eben nicht widerrufen hat, ja verboten reichsrechtlich. Und trotzdem daraufhin weist der Ulmer Rat diesen Eberlin von Günzburg und Heinrich von Kettenbach aus der Stadt aus. Trotzdem verbreiten sich die Schriften weiter und 1524 kommt es dann eben dazu, dass vier Bürger eine Eingabe an den Ulmer Rat machen und fordern, dass endlich ein evangelischer Prediger hier nach Ulm kommt und das wahre Evangelium oder das Evangelium überhaupt predigt. Weil das vorher auch schon gepredigt wurde. Also wir haben ja genügend Münsterprediger auch vor 1521 schon hier, die eben Deutsch predigen und nach dem Evangelium predigen. Aber trotzdem, das war die Forderung eben, sie wollen das neue Evangelium eben gepredigt haben. Und daraufhin lässt sich der Rat dann eben breitschlagen, einen ersten evangelischen Prediger zu holen. Das war Konrad Sahm aus Rottenacker. Der wurde dann hier angestellt. Predigte zuerst im Franziskanerkloster und erst später, als er noch mehr Zuhörer hatte, durfte er dann auf die Kanzel ins Münster wechseln, nachdem auch 1525 der letzte offizielle Münsterpfarrer eben nicht mehr da war. Und Konrad Sahm war ein glühender Verehrer der Richtung Zwinglis, Huldrych Zwinglis aus Zürich, des großen Stadtreformators aus Zürich. Und brachte die Ulmer dann auf diesen oberdeutsch-zwinglianischen Kurs erstmal.
Und das ist natürlich auch alles im Stadtarchiv irgendwie nachzulesen?
Ja, das kann man sehr gut nachlesen, denn die Reformationsakten gehören wirklich zu einem der wertvollsten Bestände, die wir mit in den Altbeständen haben. Sind sehr gut dokumentiert, ist eine doch fast 30 Meter Regalmeter umfassende Geschichte. Und das ist nicht alles, weil noch ein Teil eben dieser Reformationsakten fürs Territorium mit nach Ludwigsburg ins für uns zuständige Staatsarchiv gewandert ist, das die Württemberger mitgenommen haben. Also das ist wirklich ein sehr wertvoller Bestand. Und dieser Aktenbestand wird dann noch durch Urkunden und andere Sammlungsbestände ergänzt. Wir haben auch zwei Luther-Autographen im Bestand. Und da kann man wirklich Reformationsgeschichte in Nutze studieren.
Und wir haben den Vorteil, wir haben auch noch die Abstimmungslisten. Mhm. Es gab nämlich 1530 eine Abstimmung. Und wo sich die Ulmer wo sie praktisch vom Bürgermeister und vom Ratsschreiber befragt wurden.
Also eine namentliche Abstimmung.
Namentlich, wie sie sich zur Reformation verhalten.
Die Bürger, also wohl gesagt, nicht alle Einwohner, sondern nur die das Bürgerrecht hatten, sprich nur Männer.
Wie
kam es denn eigentlich zu dieser, ich nenne es jetzt mal Wende von Zwingli dann doch zu Luther hin?
Genau, das ist jetzt eine etwas längere Phase. Also das geht nicht von 24 auf 29 oder so. Also dann kommt der nächste Prediger, der sehr wichtig wird für Ulm, ist Martin Frecht, ein Ulmer Sohn, der Rektor in Heidelberg, an der Universität in Heidelberg war. Den holen sie 1531 schon wieder zurück nach Ulm. Und der prägt eben das evangelische Wesen hier bis 1548. Dann wird er verhaftet und vom altgläubigen Kaiser Karl dem V. in Ketten aus der Stadt geführt. Genau, und in diese Phase, in der Frecht hier als hauptverantwortlicher Geistlicher zeichnet, gibt es eben viele verschiedene Strömungen. Da sind eben Frecht als Oberdeutsch eher lutherorientiert in der Stadt. Dann gibt es Täufer in der Stadt, die in anderen Städten ausgewiesen wurden, in Ulm ihren Glauben leben durften. Dann gibt es noch Altgläubige, zwar eine kleine Minderheit, aber immerhin, es gibt Altgläubige. Dann gibt es eben die Gruppe der, ziemlich große Gruppe der sogenannten Spiritualisten, also die so eher eine personalisierte Gotteserfahrung propagierten. Das waren einmal Anhänger des Sebastian Frank, der auch eine Druckerei hier hatte, und des adligen Kaspar von Schwenkfeld, der ein schlesischer Adliger, der eben nach Ulm kam und hier sehr viele Anhänger unter den Patriziern und den Frauen fand. Und die lebten alle hier mehr oder minder friedlich zusammen. Der Rat, der ja in dieser Abstimmung 1530 auf dem Augsburger Reichstag waren ja Bekenntnisse vorgelegt worden. Und man musste jetzt sagen, möchte man die Confessio Augustana, die Melanchthon im Sinne Luthers vorgelegt hatte, unterschreiben? Oder möchte man doch lieber die Confessio Tetrapolitana, die Martin Buzer aus Straßburg ausgearbeitet hatte, mehr oberdeutsch-zwinglianisch orientiert, unterschreiben? Und die Ulmer unterschreiben mal erst gar nichts, sondern sagen nur, sie wollen evangelisch sein, aber sie sagen nicht, sie wollen nicht diesen Reichstagsabschied anerkennen, der eben das evangelische Wesen verbietet. Das wollen sie nicht, aber sie sagen nicht, was sie genau wollen. Und das lässt diese Freiheit noch offen in den nächsten zwei Jahrzehnten, dass es offen ist, was man hier ist. Also wenn man kein Bekenntnis hat, muss man ja die anderen nicht verfolgen, ne?
Aber dann kam halt der Kaiser.
Dann kam der Kaiser, und Ulm war in einem Verteidigungsbündnis, das die evangelischen Stände miteinander geschlossen haben, der sogenannte Schmalkaldische Bund. Und dann kam der Schmalkaldische Krieg, und Karl der V. schlägt die evangelischen Stände in der Schlacht bei Mühlberg. Und dann war in Ulm natürlich klar, da muss man jetzt wieder aus dieser Geschichte raus, und man gibt dem Stadtherrn und Kaiser gleich die Stadtschlüssel ab. Man greift nicht in die militärischen Belange ein. Und 1548 kommt er selbst aus Augsburg hierher, Karl der V., und nimmt die evangelischen Geistlichen gefangen und führt sie aus der Stadt. Und setzt die Kirchenordnung, die Martin Buzer aus Straßburg hier 1531 eingeführt hat, erstmal ab. Und es gibt ein sogenanntes Interim, eine Zwischenlösung. Karl der V. sagt, das muss ein künftiges Konzil entscheiden, wie es jetzt weitergeht in der Religionsfrage. Und solange gibt es eine sogenannte Zwischeninterims-Gottesdienstordnung. Die nehmen die Ulmer an und halten die auch strikt bis 1554 durch. Und erst dann, 1556, berufen sie wieder einen evangelischen Prediger in die Stadt, mit Ludwig Rabus, auch aus Straßburg kommend, war ein Memminger, der in Straßburg eben Pfarrer war. Und er bemüht sich dann mit der württembergischen Kirchenordnung, die man dann annimmt. Man nimmt also nicht mehr dann eine oberdeutsch-zwinglianisch gerichtete Ordnung an, sondern eben die württembergisch-lutherische, die von Johannes Brenz ausgearbeitet war. Und dann dauert es nochmal 50, 60 Jahre, bis sich das verfestigt hat. Und 1577 nehmen die Ulmer das erste lutherische Bekenntnis an, eben die sogenannte Konkordienformel.
Also bewegte Jahre. Ja, schade ist es manchmal, dass ihr draußen nicht so zuschauen könnt, weil als die Frau Dr. Litz gesagt hat, die Ulmer unterschreiben erstmal nichts, hat der Professor Wettengel gelacht. Warum?
Ja, das war eigentlich typisch, dass man sich versucht hat, nicht festzulegen, sondern sich eigentlich offen zu halten nach allen Richtungen. Und das ist schon, ja, ich glaube, das kann man sagen, ist charakteristisch für Ulm, ja. Das wird dann als Schaukelpolitik dargestellt. Aber ich denke, man wollte einfach sein Ding machen und wollte möglichst nirgendwo anecken.
Ja, wir machen jetzt nochmal eine kleine Musikpause und nach der Pause, da möchte ich noch so ein paar klitzekleine, so klein sind sie nicht, paar Eckpunkte der Ulmer Geschichte aus der Sicht des Stadtarchivs. Ja, einige Prediger haben ja auch die Frauen begeistert, wie sie gesagt haben. Und der Professor Wettengel hat vorher erzählt, dass bei dieser namentlichen Abstimmung nur die Ulmer Bürger, aber nicht die Bürgerinnen, soweit es diesen Begriff überhaupt schon gab, abstimmen durften. Wie ist denn eigentlich das dann mit dem Frauenwahlrecht? Wann kam das nach Ulm? Wie hat sich denn die Rolle der Frau hier entwickelt aus der Sicht des Stadtarchivs?
Ja, 1918 gab es eben das allgemeine Frauenwahlrecht in Deutschland und damals noch das Deutsche Reich. Und 1919 durften dann auch ganz konkret die ersten Frauen eben erstens selber wählen und zweitens auch selbst gewählt werden. Und so sind zunächst zwei und dann per Nachrücker 1919 dann eben auch eine dritte Frau eben in den Ulmer Gemeinderat gewählt werden. Und vertreten waren eben damit die Liberalen, die SPD und das Zentrum. Und wir haben ja demnächst dann auch ein Jubiläum und gerade eben zu dem Thema eben 100 Jahre Frauenwahlrecht.
Das ist dann, 2018 dann.
2018, 2019 dann praktisch mit der.
Ja, beziehungsweise 2019.
Genau. Ja, Frauen haben ja in Ulm aber doch eine Rolle gespielt, also auch bevor sie gewählt werden konnten oder wählen durften. Ich kann mich erinnern, als meine Frau noch mit der Agathe lange Jahre Lila Stunde gemacht hat, dann haben auch so die Streicher, war da glaube ich irgendwie so ein Name.
Genau, die Agathe Streicher, kommen wir wieder zurück in die Reformationsgeschichte, war eine Anhängerin der spiritualistischen Lehre des Caspar von Schwenkfeld hier. Und wenn Schwenkfeld hier, er wohnte einige Jahre hier in Ulm. Martin Frecht erreichte dann, dass er 1539 die Stadt eigentlich verlassen musste und nicht mehr kommen durfte. Aber er kam immer wieder und wurde geduldet und hielt in privaten Zirkeln dann eben diese spiritualistischen Sitzungen ab. Und das geschah meist im Hause der Familie Besserer, die wiederum sehr stark im Rat vertreten war. Die meisten Besserer waren Bürgermeister oder Hauptmänner. Oder eben im Haus der Familie Streicher. Das war eine Ärztefamilie und die eine Tochter, Agathe, hatte sich ein so medizinisches Fachwissen angeeignet. Sie durfte als Frau nicht an die Uni in der frühen Neuzeit ziehen und konnte nicht studieren, aber sie war praktisch das Arztwesen kundig und wurde vom Rat auch als erste Frau als Ärztin vereidigt und wirkte eben als Ärztin in der Stadt und hing eben diesem Schwenkfeldschen Lehren dann eben an. Und das war eine sehr große Gruppe eben von Frauen, die immer in ihrem Haus dann zusammenkamen. Und dort in diesem Haus ist Caspar von Schwenkfeld 1561 auch gestorben. Obwohl er eigentlich Stadtverbot hatte. Das war natürlich dann ein bisschen ein Problem, weil er ja eigentlich nicht da sein durfte, konnte, sollte, aber trotzdem da war.
Man musste eine Leiche verschwinden lassen.
Ja.
Und wir fragen uns heute noch,
ob die Knochen da liegen im Holtenhaus, Anwesen der Streicherin. Vielleicht können wir das nächstes Jahr lösen, dieses
also,
Rätsel.
Wenn mal irgendwelchen ein Skelett ausgegraben wird, es könnte Schwenkfeld sein. Und das ist ganz relevant, weil für die Amerikaner gibt es viele Anhänger Schwenkfels, die suchen.
Ja. Es gibt eine Schwenkfeld-Church in Amerika und da kommen doch immer mal wieder als Touristen hier solche Anhänger vorbei und fragen dann eben, wo dieses Haus denn war, dieser Frau und dieser Ärztefamilie. Und deswegen, das war heute in der Neuen Mitte, Hans-Sophie-Scholl-Platz, da wurde auch eine Stele jetzt für Agathe Streicher hingestellt und an das Ulmer Museum, also das ein Bau des Ulmer Museums, eben eine Plakette für Caspar von Schwenkfeld, damit die Anhänger ihn heute da sozusagen besuchen können.
Genau, und ihr Selfie machen können.
Ja. Genau.
Ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, komme ich zu meiner letzten Frage. Was habe ich vergessen zu fragen? Was möchten Sie gern noch loswerden?
Also eigentlich Gudrun, was meinst du?
Was soll man noch loswerden? Also wir hoffen, dass wir ein recht interessantes Programm nächstes Jahr zusammenstellen, vielleicht nochmal hier berichten können und dass viele eben sich die eine oder andere Veranstaltung eben anschauen und noch was mitnehmen können, auch für ihren Lebensweg heute. Wir haben das Thema ist ja hochaktuell, verschiedenste Richtungen von Glauben, die eben in einer demokratischen Form jetzt heute ausgelebt werden können und dürfen. Aber die Frage bleibt spannend und aktuell bis heute.
Und ein Archiv, das hat doch auch was. Nicht nur im Internet, so Wikipedia und alles, sondern mal wirklich den Geruch alten Papiers.
Vor allen Dingen ist es so, nicht in Wikipedia, das, was da drin steht, das muss ja auch irgendwo fundiert sein. Es geht um die Authentizität, um die Richtigkeit auch der Informationen, die da drin sind. Und letztlich, Sie können nicht alles ins Internet stellen, noch nicht.
Zum Glück. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Bei uns zu Gast waren Frau Dr. Gudrun Litz und Herr Professor Dr. Michael Wettengel vom Stadtarchiv, dem Haus der Stadtgeschichte Ulm. Vielen Dank. Für mich war es eine spannende Sendung. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.